Immo Kompass. Immo wissen, wo es lang geht.
Moin.
Und servus, willkommen zu einer weiteren Folge Immokompass, dein Podcast rund um das Thema Immobilien. Heute starten wir eine kleine Reihe und zwar soll es um Mythen aus der Immobilienwelt gehen. Wir haben euch da mal drei mitgebracht und ja, Tom, erzähl doch mal, was ist so deine fast schon Nummer eins, die du schon häufig gehört hast?
Also tatsächlich so um die Nummer eins streiten sich so einige Mythen. Es gibt doch relativ viele, die selbst auch bei mir damals immer sehr präsent waren. Und als ich mich dann damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich halt gemerkt, so okay, es sind halt wirklich nur Mythen. Also was sehr häufig vorkommt, ist tatsächlich so die Aussage, naja, Immobilien, das ist ja nur was für Reiche oder für Wohlhabende. Und ich kann dazu sagen, sehr viele Wohlhabende, sehr viele vermögende Menschen haben tatsächlich sehr viele Immobilien. Das lässt sich auch anhand einer Statistik feststellen. Aber warum ist das eigentlich so? Man sagt ja auch immer in Deutschland, wie auch in einigen anderen Ländern, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das heißt, wenn es so um das Thema Vermögensbildung geht, dann kann man sich ja schon mal so ein bisschen vielleicht abschauen, wie die es dann da machen, die Vermögenden, ja. Und Immobilien sind immer ein sehr, sehr großer Baustein. Ich würde es aber eher so formulieren, Immobilien sind eher etwas für Leute, die vermögend werden wollen. Also wir haben ja in Deutschland... Genau, wir haben nämlich in Deutschland die Situation, dass wir schon recht viele Steuern haben, also Steuerabgaben. Und ich kenne eigentlich so gut wie niemanden, der ein bisschen, ja, ich sag mal, in dem höheren Einkommenssegment ist, der mir nicht auf irgendeine Art und Weise sagt, hey, Immobilien sind einfach ein essentieller Bestandteil, weil je mehr Einkommen du verdienst, desto mehr Steuern zahlst du. Ist ja grundsätzlich auch fair. Und Immobilien bieten halt einfach eine Möglichkeit, ich sag mal, auch das ganze Thema Steuern so ein bisschen zu steuern. Und natürlich hast du immer eine Grundbedingung, ne, da bist du auch der Profi, gerade was das Thema Finanzierbarkeit angeht. Also du brauchst schon eine gewisse Liquidität, also ein gewisses Vermögen, um halt einfach die Kaufnebenkosten stellen zu können, um noch eine Rücklage danach zu haben, wenn mal was mit der Immobilie ist und auch um sie monatlich finanzieren zu können. Das ist vollkommen klar. Die Einstiegshürde ist nur nicht so hoch, wie viele damit assoziieren, wenn sie sagen, es ist nur etwas für Reiche. Und du arbeitest ja auch, wenn du es clever anstellst, bei der Kapitalanlage Immobilie zumindest, arbeitest du ja mit Geld von der Bank. Also du nutzt ja den Fremdkapitalhebel, das heißt, du bringst ja selber möglichst wenig von deinem eigenen Kapital ein und leihst dir das Geld ja von der Bank dafür. Ja. Und deswegen finde ich, das Thema Immobilien ist halt nicht nur ausschließlich für Vermögende, sondern für Leute, die vermögend werden wollen. Und es geht gar nicht so sehr darum, mit so viel Vermögen da reinstarten zu müssen, sondern es geht eher darum, sich das Wissen anzueignen, wie man das Ganze gestalten kann. Und von daher ja, ist das so meine Meinung zu dem Mythos, sag ich mal. Sind da von deiner Seite noch Punkte, die du sagen würdest, die sind dir in dem Zuge noch durch den Kopf gegangen oder durch Gespräche? Also ich
find, du hast es eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Das ist ja, in Deutschland herrscht halt so vor allem auch das Thema einfach, dass viele in dem Moment, wo sie überhaupt mal den Gedanken an Immobilien, ich sag mal, verschwenden in Anführungszeichen, häufig eher erstmal nur ans Eigenheim denken und gar nicht daran, dass man mit Immobilien halt auch Vermögen aufbauen kann. Man muss auch einfach dazu sagen, warum haben auch viele Reiche Immobilien mit im Portfolio? Ja, oder was? Es geht ja nicht immer nur um Reiche. Jetzt im Sinne von, denkt man immer an Leute, die Millionen und Millionen haben, ja.
Ist immer relativ, ab wann ist man reich, ne? Das bewertet ja jeder selbst, ja.
Ab wann ist man reich? Ja. Und für manche reicht es schon, sage ich mal, oder manche sehen das schon für sich ausreichend an, wenn sie einfach sagen, naja, ich kann meinen Lebensunterhalt mit Mieteinnahmen bestreiten zum Beispiel. Oder damit zumindest im Alter, ne, oder ich bin reich mit dem Sinne von, mir reicht es im Alter, was ich noch an Zusatzeinnahmen habe. Aber nochmal zu dem Punkt zurück. Immobilien im Portfolio. Warum haben das vor allem einfach auch Vermögende? Weil es halt einfach eine zusätzliche etwas weniger volatile Anlageklasse ist als jetzt rein ETFs, Aktien, Anleihen ist nochmal ein Sonderthema, aber grundsätzlich, sage ich mal, der Kapitalmarkt allein. Ja, genau. Gold ist natürlich auch immer noch ein Thema für den einen oder anderen, das darf man auch nicht vergessen. Da haben auch viele einiges gebunkert.
Ja.
Aber ja, ist ja eine andere Art von Gold, wie man so schön sagt, Betongold. Das ist halt einfach recht auch inflationssicher ist, sage ich jetzt mal, oder inflationsgeschützt. Natürlich, ganz wichtiger Punkt. Sorry, ganz kurz, der wichtige Punkt natürlich, die Lage ist entscheidend. Also es nützt mir jetzt nichts, einfach pauschal eine Immobilie zu haben. Was nützt es mir, ein Häuschen in der tiefsten Eifel zu haben? Kann ich als Beispiel bringen, weil ich komme aus dem Rande der Eifel und kann dir sagen, wenn du mal so eine Stunde reinfährst Richtung Nürburgring und weiter, da ist teilweise ganz offen und ehrlich der Hund begraben. Ja, da wohnen noch Leute, aber man merkt, dass da eher Wegzug ist. Da ist keine Industrie, da ist ist auch keine Uni oder sonst irgendwas, weshalb da jetzt groß die Leute alle hinziehen sollten. Ja. Da stirbt das nach und nach.
Dass der Standort doch deutlich entscheidender ist als der Zustand des Objektes, das behandeln wir nochmal in einem weiteren Mythos. Also das hast du schon mal sehr schön angeteasert. Und auch das ganze Thema, dass Immobilien als Asset-Klasse, dadurch, dass sie einfach einen Sachwert darstellen, was das genau ist, kommt auch nochmal in einem weiteren Mythos. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch ordentlich Mythen, die wir aufklären. Aber einer, der mir relativ häufig noch begegnet, ist tatsächlich, wo wir gerade drüber gesprochen haben, das Thema Eigenkapital. Und zwar, dass man unter 30% Eigenkapital eigentlich gar nicht anfangen braucht, in Immobilien zu investieren. Und es ist, und ich glaube, da stimmst du mir zu, ja schon mal insoweit differenziert zu betrachten, da du ja einfach schon andere Eigenkapitalquoten bei dem Thema Eigenheim brauchst, als beim Thema Kapitalanlage Immobilie. Und man kriegt es ja auch gerade in Zeiten von Social Media relativ häufig mit, dass damit geworben wird, man kann ohne Eigenkapital in Immobilien investieren. Ist in Teilen möglich, ist aber auch nicht, würde ich sagen, so pauschal für jeden das Richtige. Ich finde, da muss immer noch die individuelle finanzielle Situation berücksichtigt werden und nicht auf Biegen und Brechen mit dem letzten Euro zusammenkratzen, da irgendwie ein Eigenheim oder in eine Kapitalanlage zu finanzieren. Aber wie ist denn deine Meinung dazu? Was sind so deine Gedanken zu dem Thema, zu dem Mythos?
Also ich lese das tatsächlich auch immer mal wieder, auch in Artikeln auf diversen Online-Magazinen und sonst irgendwas, wo es dann immer heißt, ja, so und so viel Eigenkapital sollten Sie in die Finanzierung einbringen, so und so viel müssen Sie, so steht es schon fast da, einbringen, wo ich immer sage, naja, es kommt drauf an, also keine zwei Finanzierungen sind gleich. Ja, es fängt schon mal grundsätzlich damit an, habe ich eigentlich ein Eigenheim, ja, wo halt jeder Euro, den ich an Zinsen zahle, ehrlicherweise auch irgendwo Kosten sind, die verloren gehen. Ja. Ja, also das ist einfach Geld, das ist weg. Ja,
kannst halt nicht absetzen.
Das ist, genau. Du kannst es bei der Steuer nicht ansetzen. Das heißt, du gehst hier einfach gewissermaßen einen kleinen Luxus für dich selber ein, dass du sagst, naja, ich zahle halt Zinsen dafür, dass ich meinen Traum vom Eigenheim habe. Das sind Kosten, das muss man sich erstmal leisten können und auch wollen. Mhm. Genau, da natürlich sage ich, das ist ein bisschen eine andere Situation, als jetzt jemand, der sagt, naja, ich möchte eher mit Immobilien in Immobilien investieren und Kapitalanlagen haben, die ich vermiete. Da sieht das ein bisschen anders aus. Da möchte man halt vielleicht einfach auch mehrere haben, um so ein bisschen auch nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern ein bisschen zu streuen, was die Art der Immobilie betrifft.
Naja, du brauchst ja doch einfach mehrere Immobilien, ne? Also wenn du wirklich realistisch gesehen von den Mieteinnahmen leben möchtest, dann müssen wir uns nichts vormachen, da reicht eine nicht.
Ja, also muss jetzt gar nicht mal nur das zum Leben während der Arbeitszeit, sondern auch als Zusatzeinkommen in der Rente, ne?
Ja.
Ist es sinnvoll, da vielleicht eher zwei, drei zu haben?
Ja.
Genau. Unterschiedliche Lagen und so weiter. Jetzt habe ich halt das Thema, nehmen wir mal an, ich habe 50.000 Euro, jetzt kann ich mir überlegen, mit den 50.000 Euro kaufe ich mir ein Eigenheim, ich möchte ein Eigenheim kaufen, dann würde ich die 50.000 Euro möglichst weit einsetzen, ja, zumal dafür auch schon viel für Nebenkosten häufig weggeht. Wenn ich aber in eine Kapitalanlage investieren will, versuche ich das möglichst, niedrig zu lösen, im Sinne von, das hatten wir in der letzten Folge schon mal, dass man vielleicht irgendwie mit dem Verkäufer regelt, dass ein Teil der Kaufnebenkosten im Kaufpreis mit drin ist, solange das die Bank mitmacht. Ja, also spart man schon mal Eigenkapital. Das wäre eine Option. Und dass man halt eher schaut, hier volle Kaufpreisfinanzierung hinzubekommen. Bei einem Eigenheim würde ich eher schauen, dass ich einen niedrigen Zins bekomme. Deshalb muss ich das austarieren, wie viel Eigenkapital ich einsetze. Mhm. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich kann man sich merken, es gibt schon Möglichkeiten, auch die Nebenkosten mitzufinanzieren, egal ob beim Eigenheim oder bei der Kapitalanlage. Bei einem Eigenheim ist es aber durchaus sinnvoll, Eigenkapital mitzubringen. Bei einer Kapitalanlage, die Nebenkosten, ist auch hier immer sinnvoll, weil die Nebenkosten mitfinanzieren wird häufig sehr teuer. Aber darüber hinaus eher weniger. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, man kann auch mit 10.000, 15.000 Euro, in Einzelfällen auch mal mit 5.000 Euro schon anfangen. Ja,
also sollte natürlich dann immer noch was auf der hohen Kante liegen, ne? Also jetzt nicht all in gehen. Aber was mir gerade auch nochmal durch den Kopf ging, was ich auch häufiger höre, viel hilft viel. Also viele Leute wollen ja gerne dann, wenn sie über einen höheren Betrag an Eigenkapital verfügen, auch möglichst schnell oder möglichst viel zu Beginn mit reinbringen, weil sie sich dadurch bessere Zinsen erhoffen. Das ist ja dann aber eigentlich nur bei der Eigenheimthematik nicht pauschalisiert, aber in den meisten Fällen ja eigentlich nur bei der Eigenheim-Thematik sinnvoll, weil du da natürlich möglichst schnell von der Zinsbelastung runterkommen möchtest, weil du die nicht ansetzen kannst steuerlich. Bei der Kapitalanlage ist es halt eher so, möglichst wenig Eigenkapital einsetzen und den Fremdkapitalhebel nutzen, um selber mehr Geld auf der hohen Kante zu haben, um schneller in die zweite Immobilie zu kommen oder aber um halt auch einfach den ganz normalen Lifestyle fortführen zu können, um mal in Urlaub fliegen zu können oder die Karre kommt nicht durch den TÜV, dass du dann nochmal ein bisschen was auf der hohen Kante hast. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, vor allem muss man sich halt immer überlegen, gerade wenn man sagt, ich möchte jetzt in Immobilien investieren als Kapitalanlage, ist halt, wenn ich jetzt halt einen Betrag, bleiben wir mal bei den 50.000 zur Verfügung habe, ich kann mir jetzt überlegen, ich kaufe mir eine Immobilie und finanziere die jetzt vielleicht dann zu nur 80% und habe dafür einen Zins von, nehmen wir jetzt mal einfach an, 3,4%, ja. Oder ich finanziere die zu 100%, habe halt 3,8, ja. Habe aber dafür dann noch weiteres Eigenkapital, um die Nebenkosten für zwei weitere Wohnungen zu kaufen, ja. Das muss man sich einfach mal auch gegenüberstellen und wirklich ausrechnen. Das, lieber habe ich ehrlicherweise drei Wohnungen mit dem gleichen Eigenkapital als eine, wo ich mir dann irgendwie 0,4% Zinsen, in Anführungszeichen, spare, vor allem auch vor Steuer.
Ja.
Genau. Gut, hast du noch was zu ergänzen? Sonst würde ich tatsächlich in Mythos 3 starten, den tatsächlich auch schon häufig gehört habe. Das wäre das Thema. Ich habe keinen Bock auf Stress mit Mietern, mit Verwaltung und allem. Hast du das auch schon mal gehört? Bestimmt, oder?
Mehrmals, und ich würde dem sogar zustimmen. Also ich glaube, keiner, der in Immobilien investiert und vermietet, hat Bock auf Stress mit den Mietern, sondern es soll einfach rundlaufen für alle Beteiligten. Und oftmals ist ja immer so diese große Angst, also das Bild, was die Leute dann immer im Kopf haben, ist ja so das des Mietnomaden oder des Messis und die Wohnung ist dann komplett verwüstet und niemand zahlt Miete. Das ist halt so ein Thema, was sehr häufig vorkommt. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal recherchiert, wie hoch der Anteil an Mietnomaden in Deutschland überhaupt ist, um das Ganze mal so ein bisschen zu rationalisieren und diese Angst vielleicht so ein bisschen in Zahlen, Daten, Fakten niederzulegen. Und tatsächlich haben wir ungefähr 0,075% Mietnomaden in Deutschland. Also
das ist halt nichts, ne?
Richtig, genau. Also um das mal, wir haben so ungefähr, habe ich recherchiert, 20 Millionen vermietete Wohnungen. Und wir haben ungefähr im Jahr 2018, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es ist so, die Statistik hat sich seitdem nicht großartig verändert, hatten wir 15.000 Fälle auf 20 Millionen Mietwohnungen. So kommt halt diese Quote zustande. Und das ist dann auch etwas, was ich immer gerne mal mit einbringe. So, also es kann natürlich passieren, aber die Chance ist halt relativ gering. Was aber natürlich auch mit Stress mit den Mietern gemeint ist, ist das Thema, ne, du vermietest eine Wohnung, Du musst sie dann immer schon irgendwo im Umkreis von dir haben, dass du halt auch mal schnell hinfahren kannst. Das schränkt dich schon mal so regional so ein bisschen ein. Und dann ist es ja auch nicht selten, dass dann mal, ja, je nachdem, wen du da als Mieter hast, aber dann kommt vielleicht auch mal auf einen Samstagabend ein Anruf. Hey, meine Heizung tropft. Und wer hat Bock auf einen Samstagabend, wo du vielleicht mit Freunden gerade zusammensitzt, einen Spieleabend machst oder beim Essen bist und dann musst du da auf einmal hinjuckeln, weil die Heizung tropft. So. Und weil du original als Vermieter... Genau, und weil du als Vermieter halt in der Pflicht bist, das zu tun. Und das sind halt alles so Themen, kann ich absolut verstehen. Und man kann den Leuten immer so ein bisschen was mit an die Hand geben, ne? Was kannst du natürlich im Vorfeld in der Auswahl berücksichtigen, dass du halt so einen vernünftigen Mieter, eine vernünftige Mieterin findest, was halt über dieses, was man eh schon macht, ne? Also eine Bonitätsprüfung, dass man sich zeigen lässt, okay, die Person kann halt auch zahlen und ist halt nicht jemand, der vielleicht mal so absehbar in den Engpass gerät. Man kann sich vom Vormieter eine Bescheinigung einholen. Was aber, finde ich, noch viel, viel wichtiger ist halt auch einfach das Bauchgefühl, ne? Also wirklich mal so, was für ein Gefühl habe ich, wenn ich den potenziellen Mieter, die potenzielle Mieterin zum ersten Mal treffe oder auch beim zweiten Mal. Manchmal schwingt er ja schon so ein bisschen was mit. Oder man sagt einfach, hey, ich habe gar keinen Bock da drauf. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht aber auch nicht. Ich lasse das eine Verwaltung machen. So, dadurch sind die Probleme nicht weg. Also nur weil jetzt eine Verwaltung zwischengeschaltet ist, heißt es nicht, dass der Mieter vielleicht keinen Stress mehr macht, aber man selber hat damit halt nichts zu tun. So,
ja, und die haben halt auch einfach Erfahrungen und Werte und
die haben Erfahrung, die haben Netz,
einfach.
Genau, die haben halt auch ein Netzwerk, ne, was ich letztens mitbekommen habe, zum Beispiel, versuch mal als einzelner Vermieter, du kaufst jetzt eine Kapitalanlage, Immobilie in einem kleineren Ort und kennst aber sonst nicht wirklich jemanden so. Und dann ist mal irgendein Fall. Die Handwerkerbücher sind voll, du bist ein Kunde von vielen. So, warum sollte der Handwerker dich jetzt bevorzugen? Beispielsweise, ja, weil stimmt. Du bist da komplett neu. So, und eine Verwaltung hat langfristige Beziehungen, hat dann vielleicht auch schon mal mehrere Aufträge, ne, kriegt dann vielleicht mal schneller einen Termin. Das sind ja auch einfach solche Themen. Und von daher ist da so eine Mietverwaltung auf jeden Fall recht smart. Und ein weiterer Punkt, den ich noch finde, ist auch das Thema, wenn du eine Verwaltung zwischenschaltest, die das Ganze für dich halt, wie gesagt, verwaltet, du baust keine emotionale Beziehung zu dem Mieter auf.
Das ist echt ein Thema, sorry, wenn ich da kurz einhake, aber das ist wirklich ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, wenn man in der Nähe Immobilien hat. Ja, gerade an vielleicht sogar an seinem Wohnort. Das kann natürlich Vorteile haben, weil man sich um alles kümmert, aber du hast halt auch immer das Thema, du gehst durch den Ort und siehst dein Haus und dann, keine Ahnung, liegt irgendwie der Müll neben der Tonne, weil die Tonne ist schon wieder voll. Ja, das kann halt mal passieren. Oder die Kinderspielsachen liegen noch draußen, da fängt schon an, wo du denkst, boah, puh, alle wissen doch, das ist mein Haus und viele wissen es vielleicht und jetzt denken die wieder da, was hast denn du da für Mieter? Oder du selbst denkst, oh, wie sieht's denn erst drinnen aus? Ja, dann anderer Punkt ist, gerade wenn du vielleicht auch viele Leute vor Ort kennst, passiert es auch häufiger, alles schon erlebt, auch in der eigenen Familie mitbekommen. Ja, du, ich habe da mitbekommen, dass da ja demnächst eine Wohnung frei wird. Ich habe da wen, der kann halt nicht so viel zahlen, aber ist schon guter. Das wird, magst du den nicht. Und dann stehst du halt immer in dieser emotionalen Zwickmühle. Ja, das darf man echt nicht vergessen. Ja. Solche Themen. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ja. Deswegen bin ich auch ein Fan davon, immer zu sagen, überlegst dir gut, was in der Nähe zu haben, dass du vermietest. Ja, sag lieber, ist doch wurscht, wenn es 200 Kilometer weg ist. Ja, wenn es dir eine Verwaltung alles macht, dann ist das gut. Du kannst ja trotzdem mal vorbeifahren. Ja, würde ich zwar absolut nicht unbedingt machen, aber ja. Aber
ja.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, meine Wohnung, die eine ist 300 Kilometer entfernt, die andere 100. Das ist völlig irrelevant. Ja, also die meisten Themen kriegst du also durch die Verwaltung ja geregelt. Oder eigentlich, also durch die Verwaltung alle Themen. Aber auch, wenn du es selbst machst, bin ich der Meinung, muss es nicht um die Ecke liegen. Sollte es nicht um die Ecke liegen.
Genau, also dieses ganze Thema Emotion mit reinbringen, das kann man und ist auch der Großteil beim Thema Eigenheim. Aber bei der Kapitalanlage sollte die Rationalität überwiegen, meines Empfindens nach. Oder ist es dann halt auch so, was die Mietverwaltung angeht. Aber nichtsdestotrotz, zusammengefasst, lässt sich sagen, wenn man das Ganze strategisch durchdacht angeht, dann kann man das Risiko stark minimieren. Und das Risiko speziell von Mietnomaden ist sehr marginal. Von daher helfen da oft so Zahlen, Daten, Fakten, um so einen Mythos einfach mal, um so eine Angst einfach mal zu widerlegen.
Ganz kurz, ja, vielen Dank dir, weil es mir gerade noch einfällt einfach.
Ja.
Ich kannte die Zahl, die du da genannt hast von den Mietnomaden, tatsächlich bisher auch noch nicht.
Mhm.
Und ich habe nur immer mal wieder diese Zahlen aufgeschnappt oder diese Aussagen, Deutschland ist ja ein Mieterland, ja, irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, was die aktuelle Zahl ist, aber wird sicherlich noch ähnlich sein. Irgendwas zwischen 50% und 60% der Deutschen wohnen zur Miete. Jetzt muss man sich mal überlegen, auf der anderen Seite muss es da ja entsprechend auch Vermieter geben. Wenn ich mich jetzt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen umschaue, dann weiß ich, dass der Großteil zur Miete wohnt oder im Eigenheim, aber der allergrößte Teil hat keine Immobilien, die er vermietet. Also müssen es ja irgendwo einige wenige am Ende des Tages sein, die das machen. Ja, finde ich so ein bisschen, finde ich interessant, einfach darüber mal so ein bisschen nachzudenken. Und die einigen wenigen sind, das weiß ich selbst, weil ich auch viele finanziert habe, das sind nicht immer alles, also sind häufig gar nicht mal unbedingt die großen Reichen. Natürlich, die haben dann halt einfach mehr auf einmal, ja, aber ja. Nee, einfach interessant, mal drüber nachzudenken, über diese Zahl nochmal auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es gibt die meisten Leute in Deutschland wohnen zur Miete. Also es ist ein Markt, der auch wirklich gefragt ist.
Ja, ja. Da sind wir wieder beim Thema Nachfrage und Angebot. Aber
ja.
da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ein bisschen weitere Einblicke geben. Ich glaube, für die Folge reicht's. Cool, dass du reingehört hast, und wir freuen uns auf dich, auf euch Zuhörer in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir schließen die Folge jetzt einmal ab, und ich bedanke mich bei dir, Frido.
Ja,
und
danke dir, Torben.
Wir sehen uns
in
der zweiten Ausgabe der Mythen aus der Immobilienwelt beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin, und lasst uns gerne ein Follow auf Insta da. Vielen Dank euch. Macht's gut. Ciao, ciao.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.